danke dir, dass du ein Gott bist, der Versprechen einhält, der Versprechen behaltet und mit uns unterwegs bist. Dass du ein Wegbereiter bist in unserem Leben, auch dann, wenn wir es nicht so erleben. Danke bist du ein Gott, der mit uns das Licht in die Dunkelheit bringt. In unserem Leben, im Leben von Menschen um uns herum. Amen. Ich darf mit euch weitergehen in unserer Serie How to Live. Und wir sind zumindest drinnen eigentlich, in dieser Spannung, in diesem Spannungsfeld drinnen zwischen dem, was das Reich Gottes ist. Nämlich dem, dass das Reich von Gott, das Himmelreich, wo Jesus uns angekündigt hat, dass das eines Tages in voller Umfänglichkeit wird da sein und dem, was wir jetzt schon erleben. Dass ein Teil von dem schon jetzt greifbar ist, dass wir ein Teil von dem Reich von Gott schon jetzt erleben, aber noch nicht ganz alles da ist. Und das ist eigentlich die Kernbotschaft auch von dieser Bergpredigt. Die Kernbotschaft von der Bergpredigt ist, dass sich Gott entschieden hat, mit dir und mir das Reich von Gott da auf der Erde sichtbar zu machen. Mit dir und mir schon einen Teil von dem Licht durchstrahlen in dein Umfeld, dort, wo du unterwegs bist, in deiner Schule, wo auch immer, dass du daheim bist. Wir sind gestartet mit diesen Seligpreisungen, die ganz am Anfang der Bergpredigt stehen. Und dort drinnen haben wir sehr viel kennengelernt, was eben so Grundhaltungen vom Reich von Gott ist. Und dort geht es sehr viel um Moral, um Tugenden und so weiter. Und da drinnen geht es auch heute noch ein bisschen vorwärts. Und manchmal tönt das ein bisschen negativ, aber ich wollte euch kurz mit auf den Weg nehmen, was eigentlich so Positives auch drinnen darf anklingen. Und zwar, wenn man ja so in der Entwicklungspsychologie so ein bisschen unterwegs ist, die einen haben jetzt da vielleicht unter uns ein bisschen mehr Ahnung wie ich, aber ich habe mich gleich auch mal da recht vertieft und man weiss ja, dass ein Kleinkind so aufwächst, oder? Und eigentlich noch alles darf. Also du kannst ja einem Kind nicht einfach sagen, schrei nicht mehr. Das wird wahrscheinlich nicht so funktionieren, oder? Also ich kann es mal ausprobieren, aber ja, ich weiß nicht. Ein Kleinkind, das darf einfach mal noch alles, oder? Dann irgendwann kommt ja das Kind in eine Phase rein, wo es schaut, was das links und rechts macht, oder? Und wenn das Kind neben ihm eine Glasse am Schlecken ist, dann will es auch eine Glasse, weil es will einfach das, was das Nächste von ihm auch will, oder? Erstaunlicherweise sind ja dort die Kinder sehr eben darauf aus, was andere machen und wieso dass sie es machen müssen oder nicht machen müssen. Sie schauen sehr stark auf Regeln und so weiter, oder? Und ich war gerade gestern oder am Freitag bin ich bei meinem Götti-Bub gewesen. Und irgendwann haben wir mir gesagt, ja, jetzt geh gut Zähne putzen. Und nachher sagt er mir so, ja, aber du hast deine Hände auch nicht gewaschen vorher. Und ich so, hä? Also wenn ich jetzt genau, ja, wo du reingekommen bist, hast du die Hände nicht gewaschen. So, er hat eine sehr klare Vorstellung von dem, wie man etwas macht und so weiter. Er hält sich nach diesen Regeln, oder? Und ich habe es jetzt tatsächlich vergessen gehabt. Das war für ihn eine Katastrophe gewesen, oder? Und in dem Moment bin ich nicht glaubwürdig gewesen, weil er hat jetzt müssen gut Zähne putzen, was für ihn dann auch nicht Sinn gemacht hat, oder? Irgendwann kommen wir in eine Lebensphase, wo es weitergeht. Und dort drinnen geht es darum, zum mündig werden. In unserem Alter, in dem Alter, wo du drinnen bist, geht es darum, zum mündig zu werden und wegzukommen von einfach, das ist richtig und das ist falsch, hin zu selber mündig Entscheidungen zu treffen und herauszufinden, was ist gut für dein Leben. Und auch nicht einfach irgendwelche Gesetze nur einhalten, 50er-Zone zum Beispiel beim Autofahren, nicht einfach einhalten, weil es ein Gesetz ist, sondern irgendwann hat sich kapieren, oder, dass es auch Sinn macht, das Gesetz. Und dass ich es nicht einfach nur einhalte, weil es Gesetz ist, sondern weil es eben sehr viel auch schützt. Was hat jetzt das alles mit der Bibel zu tun, denkst du vielleicht? Ich glaube, es hat sehr vieles mit dieser Botschaft eben von der Bergpredigt zu tun. Weil Jesus spricht in dieser Bergpredigt sehr stark unsere Mündigkeit an. Das, wie wir eigentlich als Nachfolger unterwegs sind. Und er behandelt uns eben nicht einfach nur als Kind, wo irgendwie Gesetze und Regeln soll einhalten soll und dann kommt alles gut in deinem Leben, sondern er appelliert eigentlich an deinen Verstand und an dein Herz, dass du dir Gedanken machst über dein Leben. Und er kratzt eigentlich nicht einfach nur an der Oberschicht und sagt, wenn du das alles richtig machst in deinem Leben, dann ist es super toll und dann hast du erfüllt, sondern er geht tiefer und tiefer. Tiefer und tiefer, und da habt ihr das Bild vom Eisberg, vielleicht habt ihr das schon in ganz anderen Kontexten, das wird gerne mal verwendet, das Bild vom Eisberg. Aber Jesus geht es da in dem Vergleich vom Eisberg eben nicht einfach nur darum, um das, was wir an der Wasseroberfläche oben durch sehen, oder? Wie wir gegen aussen wirken im Leben, wie wir auf der Bühne sind vom Leben, wie wir aussehen in unserem Leben, wie wir uns verhalten im Leben und so weiter. Sondern Jesus geht in der Bergpredigt eigentlich um das, was zumindest in unserem Herzen vorgeht. Das, was niemand sieht. Das, was in unseren Gedanken, in unseren Gefühlen innen abgeht. Das ist eigentlich die Kernbotschaft der Bergpredigt. Und das wenn wir heute einmal mehr miteinander anschauen. Und das wird uns herausfordern. Weil die ersten Sätze eigentlich nach dem, was wir letzte Woche schon gelesen haben, die werden schon recht deep. Matthäus 5, Vers 17 steht, meint nur nicht, ich sei gekommen, das Gesetz und die Worte der Propheten aufzuheben. Nein, ich will sie nicht aufheben, sondern voll zur Geltung bringen. Der Bibeltext, der ist immer wieder herausfordernd diskutiert worden. Die einen brauchen den, um irgendwie zu sagen, ja, eben die alten Gesetze, die sind irgendwie nicht mehr so wichtig. Andere finden dann, der Text sagt ja genau das, dass die Gesetze alle noch gültig sind und dass wir das alles schön brav einhalten müssen und so weiter. Was hat da Jesus versucht zu sagen? Geht es um neue Gesetze in dem Bibeltext, der nachher kommt? Oder um was geht es in dieser Aussage genau? Die folgenden Verse, die wir nachher noch werden, genauer anschauen, das sind Antithesen eigentlich. Und wir müssen Jesus im Kontext eigentlich verstehen von der damaligen Zeit. Also Jesus war nicht einfach irgendein komischer Dude gewesen, der plötzlich gekommen ist und irgendwie mitgeschwätzt hat, sondern Jesus war ein Jude gewesen. Er hat sich auskennt mit den damaligen Schriftgelehrten, mit dem Diskurs, mit den Diskussionen, wie die Bibeltexte zu verstehen sind. Also er hat schon voll mitdiskutieren können, wenn du die Weihnachtsgeschichte anschaust und die folgenden Passagen, dann siehst du eigentlich, wie Jesus schon sehr früh als Kind angefangen hat mitdiskutieren. Und das war zumindest in seiner DNA, dass man eigentlich mitdiskutiert hat und dass man eben diskutiert hat über die Bibelstellen, also auch über die Gesetzesbibelstellen, über die Torastellen vom Alten Testament. Das ist eine Kultur, die die Juden haben. Es ist nicht einfach so eins zu eins, wir wissen ganz klar, was das bedeutet, sondern sie haben über diese Sachen diskutiert. In ihren Gremien, in ihren Diskussionen ist das immer auf und ab diskutiert worden, wie man solche Texte versteht. Und Jesus bringt da jetzt eigentlich wie eine Art, eine neue Auslegungsvariante drin rein. Kommt und sagt, hey, ich habe einen neuen Vorschlag, wie man die Texte kann, eigentlich verstehen und für die heutige Zeit kann eigentlich lebendig werden lassen, oder? Und natürlich hat er in dem eine sehr krasse Autorität gehabt. Er war schließlich Sohn von Gott gewesen und hat durch das sicher sehr viel Weisheit auch mitgebracht. Und so tut er sich eigentlich positionieren und bringt in dieser Bergpredigt ganz neue Vorschläge. Und spannenderweise geht es in diesen Vorschlägen eben nicht einfach darum, das Gesetz möglichst gut und richtig einzuhalten, sondern er verschärft das damalige Gesetz eigentlich. Er verschärft es und bringt endlich noch einen obendrauf. Was will er mit dem erreichen? Was will Jesus mit dieser Verschärfung tatsächlich erreichen? Geht es darum, dass wir vollkommen sind? Oder um was geht es wirklich in unserem Leben? Die Bibeltexte, du darfst sie gerne daheim im Detail mal gut durchlesen. Da taucht uns zuerst das Gesetz vom Mord auf. Du darfst nicht töten, oder? Und Jesus verstärkt dort eigentlich und sagt sogar, hey, wenn du eigentlich hässig wirst auf jemanden und dem Dummkopf sagst oder du Blödmann oder was auch immer du für Worte noch wirst verwenden, dann hast du genauso das Gesetz gebrochen, Mord begangen, also Rufmord begangen. Der zweite Abschnitt ist zur sexuellen Versuchung. Werden wir nachher noch ein bisschen weiterkommen. Nachher geht es um die Scheidung, wo er aufgreift, wie eben eine Scheidung passieren soll, mit einer Urkunde und so weiter, wie es im Gesetz drin steht. Und er sagt, hey, wenn wir uns trennen, dann ist schon Ehebruch. Nachher geht es um die Wahrheit, dass wir nicht schwören sollen, weil wir unser Wort einen Weg nicht einhalten können. Nachher geht es um die Vergeltung, wo es im Alten Testament im Gesetz steht, ja, es muss einfach fair sein, die Vergeltung, oder? Im Kontext vom Alten Testament. Und Jesus sagt, nein, nein, wenn dich jemand beleidigt oder wenn dir jemand etwas Falsches antut, dann heb einfach die nächste Backe auch nochmal an und erduld es nochmal einmal mehr. Und als Letztes geht es noch um die Feindesliebe. Wo es darum geht, den Feind zu lieben. Nicht einfach nur zu akzeptieren, dass es da einen anderen Menschen in meinem Umfeld gibt, sondern den wirklich auch zu lieben. Ganz ehrlich, wenn du die Bibeltexte durchlesest, dann denkst du so, no chance. Keine Chance, um das irgendwie in meinem Leben umzusetzen. Wir wollen den Text ein bisschen neuer anschauen. Ein Bruchteil eigentlich daraus anschauen, um zu verstehen, was Jesus eigentlich damit gemeint hat. Und ich untertitle den mit dem Thema «Mit Reizen umgehen». Und zwar ist der Bibeltext aus Matthäus 5, Vers 27 bis 30. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Doch ich sage euch, schon wer eine Frau mit begehrlichen Blicken ansieht, der hat im Herzen mit ihr die Ehe gebrochen. Wenn dich also dein rechtes Auge zur Sünde verführt, dann reiß es heraus und wirf es weg. Besser du verlierst eins deiner Glieder, als du unversehrt in die Hölle geworfen wirst. Und wenn dich deine rechte Hand zum Bösen verführt, so hack sie ab und wirf sie weg. Es ist besser, verstümmelt zu sein, als unversehrt in die Hölle zu kommen. Recht harte Textpassage. Jetzt schießt sie vielleicht gerade ein bisschen an und denkst so, ganz ehrlich, was soll der Text genau? Vielleicht denkst du auch, zum Glück bin ich nicht in einer Ehe, also betrifft mich der Bibeltext nicht. Ich glaube, das wäre ein bisschen zu kurz gegriffen, weil irgendwann betrifft dich der Bibeltext vielleicht. Wie können wir den Text verstehen? Wie können wir den Text irgendwie für unser Leben auch anwenden? Müssen wir den Text wortwörtlich nehmen? Ja, ich weiss nicht ganz. Dann hätte womöglich niemand mehr von uns ein Auge. Dann wären wir vielleicht alle blind oder hätten nur noch eine Hand oder so. Ich glaube nicht, dass es darum geht, jetzt da mega wortwörtlich zu werden. Wenn du das Gefühl hast, du wirst das alles in deinem Leben lang eigentlich erfüllen, dann können wir gerne nach dem Gottesdienst noch mal ein bisschen darüber reden. Bin nicht sicher, ob dann mega ehrlich zu deinem eigenen Leben stehst. Um was geht es in diesem Bibeltext? Geht es darum, möglichst heilig zu sein? Jesus sagt eigentlich, du sollst nicht begehrliche Blicke zuwerfen. Was bedeutet das genau? ist Jesus in diesem Bibeltext einfach darum gegangen, irgendwie einen Weg zu finden, über Ehebruch zu reden und was gerade noch okay ist oder nicht? Ich glaube, überhaupt nicht. Was Jesus eigentlich macht, und das macht er eigentlich in all diesen verschiedenen Bibelstellen, er setzt die Messlatte einmal richtig weit durch und versucht dir eigentlich aufzuzeigen, dass du es eh nicht packst. Das ist ehrlich gesagt recht hart. Wir kommen nachher noch ein bisschen zum entlastenden Punkt. Aber wir bleiben im Moment noch ein bisschen in dieser Spannung drin. Du wirst es nicht packen. Und was eigentlich Jesus versucht zu machen, ist, einen Link auf den Fokus zu legen, auf das, was in deinem Herz innen abgeht. Weil die begehrliche Blick, die sieht womöglich niemand. Das, was in deinen Gedanken passiert, das sieht niemand von außen. Oder wenn du Ehebruch machst, wenn du eine Scheidung einreichst, dann sehen das alle von außen. Es sieht scheiße aus, es sieht nicht richtig aus und so weiter. Oder alle haben irgendeinen Kommentar wahrscheinlich dazu. Das ist das Äußerliche. Das, was wir denken, ist aber etwas anderes. Und Jesus fokussiert auf das. Was geht in deinem Herz drinnen ab? Was geht in deinen Gedanken drinnen ab? Und da kommt das Bild eigentlich vom Eisberg wieder zum Zug, oder? Das Äußerliche ist der Ehebruch. Und jetzt denkst du, da bin ich noch weit davon entfernt. Ich meine, ich bin noch nicht einmal geheiratet, kein Problem, werde ich safe nie machen in meinem Leben. Aber das, was Jesus eigentlich sagen will, ist, hey, fang jetzt schon an, an dem, was tief unten in deinem Leben passiert. Das unter der Wasseroberfläche, das, was niemand sieht, deine Gedanken, die im Moment niemand sieht, deine persönlichen Bedürfnisse, deine sexuellen Bedürfnisse, deine Fantasien, deine Gedanken, die du hast im sexuellen Bereich, fang dir jetzt schon an, eigentlich unter die Lupe zu nehmen. Fang dir Gedanken darüber zu machen, nach was du dich sehnst in deinem Leben. Und um das geht es. Und glaub mir, wenn du irgendwie das Gefühl hast, ja, das schaffe ich dann schon irgendwann in meiner Ehe und bis dann ist es eh einfach viel zu schwierig zum Anpacken und so weiter. Und in der Ehe wird es dann kein Problem, weil ich schaffe das einen Weg. Dann hast du genau das Prinzip von Jesus nicht begriffen. Weil er sagt, hey, look, wenn wir solide, gesunde Beziehungen schaffen wollen, dann müssen wir jetzt in unserem Herzen anfangen. Wir müssen uns überlegen, nicht einfach, wie wir ein gesundes Verhalten, wie wir schön gesund gegen aussen eigentlich handeln, sondern wir müssen uns selber das Tiefste in unserem Herz, in unseren Gedanken wahrnehmen. Wir müssen nicht einfach aus Krampf und Krampf ja nicht wollen, irgendwann mal Ehebruch begehen, sondern anfangen zu überlegen, was für Bedürfnisse sind in meinem Leben. Was ist das Tiefste in unserem Inneren? Der Bernhard Otz ist ein Theologe und er hat gesagt, ist mein ehrliches und gerechtes Handeln lediglich von außen motiviert, also extrinsisch, weil Gesetz und Verordnung es verlangen und weil Bestrafung droht? Oder bin ich von innen heraus, also intrinsisch, so umgestaltet, dass ich ehrlich und gerecht handle? Das Zitat kannst du auf alles anpassen. Was er hätte wollen sagen, ist, versuchst du einfach irgendein Gesetz gegen aussen, eine schöne Fassade eigentlich aufrechtzuerhalten, dann kämpfst du immer, dass die Fassade irgendwie noch gut bleibt und so weiter. Oder schaffst du wirklich von innen raus? Aus deinem Herzen raus. Und dann wird es nachhaltig werden. Im Bereich der Sexualität geht es darum, dass du anerkennst, wo eben deine verdeckten Wünsche, Bedürfnisse sind. Wo du vielleicht nach Anerkennung, nach Liebe, nach Zuneigung sehnst und lechzisch. Und da wieder der Link, wenn du einfach das Gefühl hast, im Moment ist das halt einfach so, weil ich ja noch nicht geheiratet bin, noch nicht in einer Beziehung bin und so weiter. Und wenn ich dann mal in einer Beziehung bin, dann wird alles sich erledigen und so weiter. Forget it. Die Bedürfnisse werden genau gleich bestehen bleiben. Die Wünsche nach Zuneigung, nach Annahme, nach Liebe, nach diesen Grundbedürfnissen in unserem Leben, die werden genau gleich bleiben, egal ob du nachher einen Partner, eine Partnerin auf deiner Seite hast. Also fast gescheiter jetzt an, dich diesen Sachen zu orientieren und Gedanken machen. Wo suchst du Anerkennung? Man kann das auch umkehren, diesen begehrlichen Blick. Wo tust du vielleicht als Frau extra nach begehrlichen Blick dich ausrichten? Sagt damit nicht, dass man sich jetzt nicht mehr schön anlegen oder nicht schminken oder was auch immer. Aber wo versuchst du mit deinem Äußeren eigentlich gezielt Sachen abzuholen? Sachen in deinem tiefsten Inneren nach Erfüllung, nach Zufriedenheit abholen, wo eigentlich nicht gesund sind. Und verstehst du, das kannst nur du für dich beantworten. Niemand anders. Und ich würde nie irgendjemandem sagen, dass so wie du dich jetzt gerade kleidest, dass das nicht okay ist und so weiter. Mach das so, wie es du für richtig haltest. Aber überleg dir dabei, was für Motiv, was für Bedürfnisse sind dahinter? Sind es gesunde, sind es ungesunde? Ich glaube, das ist der Wunsch von Jesus, dass wir uns dort in die Tiefe runterbegeben. Dass wir uns dieser Leere, dieser Unzufriedenheit, bei Männern ist meistens Unzufriedenheit in vielen Diskussionen, wenn es um Pornografie zum Beispiel geht, diskutieren wir darüber, wie können wir das irgendwie in den Griff über und nachher fährt man an, irgendwelche Tools und Tricks und so weiter im Verhalten oben ab oder irgendwelche Spamfilter und so weiter zu installieren. Alles im Verhaltensbereich, gegen aussen und so weiter, super lässig. Aber nachhaltig ist es nicht, weil deine Unzufriedenheit, deine Leere in deinem Herz wird sich nicht verändern wegen dem. Nur weil du eine neue App installiert hast, um dich davor zu bewahren. Jesus fordert uns raus, in ein authentisches Leben hineinzukommen. Authentisch zu leben und uns herauszufordern. Nicht gegen aussen alles wunderbar ausgesehen lassen, sondern drinnen in unserem Herzen echt zu sein. Uns zu überlegen, wie sieht es in unserem Herz aus und passt das gegen aussen? Und wo passt es eben nicht? Wo schaue ich einfach weg von diesen Problemen, die eigentlich da sind und habe das Gefühl, dass ich mein Leben mega unter Kontrolle habe? Gegen aussen wirkt es mega kontrolliert, aber gegen innen ist ein Chaos da. Wo bin ich vielleicht heuchlerisch und tue eigentlich gewisse Sachen schöner darstellen, wie es eigentlich wirklich sind. Wir alle wünschen uns authentische Personen. Leben, wo authentisch gelebt werden. Aber das fängt immer bei uns als erstes an. Ich weiss, dass sich mega viele Leute, Jugendliche, sehnen danach, dass man authentische Pastoren und Pastorinnen hat. Aber das fängt in deinem Leben genauso an. In deiner Small Group, dort, wo du unterwegs bist, dich zu fragen, wie viel gibst du Preis von deinem Leben? Wo kannst du einen Teil von deinem Leben preisgeben, weil in deinem tiefsten Inneren etwas noch nicht so passt? Heute Nachmittag habe ich so... Ich spiele Handball für die, die das noch nicht wissen. Und gestern hatte ich einen Match gehabt. Und Handball ist bei mir immer so der Moment, wo ich spüre, wo ich noch sehr viel Potenzial gegenüber habe. Gestern, also persönlich in meinem Charakter, auch spielerisch natürlich. Gestern ein wunderbares Beispiel gewesen, ein super Match gemacht und so weiter. Also ich persönlich, aber auch die ganze Mannschaft. Heute Nachmittag, so kurz vor der Predigtvorbereitung, lese ich den Matchbericht vom Kollegen, der geschrieben hat, oder? Und ich kann wirklich sagen, ich habe eine solide Verteidigung gestellt, oder? Und er hat eigentlich etwa 5 Leute gelobt in diesem Matchbericht. Und ich war nicht ein Teil davon gewesen. Und verstehst du, das hat an meinem Ego gekratzt. Weil ich gefunden habe, ich hätte jetzt die Anerkennung mindestens so fest verdient, wie die Junioren, die man einfach jedes Mal ermutigen muss, wie gut das sind und so weiter, oder? Da kommen die Gedanken auf. Und das ist, taucht mitten in dieser Predigtvorbereitung auf und ich denke so, ja, dort bin ich genau in dem tiefsten Inneren, oder? Wo es darum geht, kann ich dem begegnen, was in meinem tiefsten Inneren abgeht? Kann ich dem begegnen und kann ich dort dann den Zugang wiederfinden zu dem, wo mich wirklich in eine Freiheit hineinbringt? Jesus sagt, darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Er sagt, hey, das soll unser Ziel sein, das soll uns erstrebenswert sein, da, auf das hin sollen wir fokussieren. Und vielleicht hast du jetzt vorher gedacht, ganz ehrlich, das schaffe ich nie in meinem Leben. All diese Aussagen, das schaffen wir ja nie. Ich meine, sorry, das ist unmöglich. Aber das, was Jesus eigentlich will, ist, dass das, was du gegen aussen zeigst, dass das eigentlich auf die Bühne von deinem Leben, oder, runterkommt. Dort, wo du unterwegs bist, dass du dort ehrlich bist, und das genau so auch zeigst. Deine Feinde in deinem Leben ehrlich betitelst. Ehrlich in dein Leben hineinschaust. Und weißt du, was passiert, wenn du ehrlich bist in deinem Leben? Deine Unzulänglichkeit in deinem Leben erkennst. Dann hast du eine Option. Und das ist das, was die Bergpredigt mitten im Zentrum immer wieder fokussiert. Die Verbindung zu dem Vater im Himmel, Verbindung zu Jesus zu suchen, weil er dort die Sehnsucht von dir stillen will. Weil er nicht gesagt hat, du musst vollkommen werden ohne mich, sondern er hat gesagt, du bist vollkommen mit mir. Und er zieht dich an sein Herz an. Wenn du dich konfrontierst mit deine tiefsten Sachen, die, wo niemand sieht, dann zieht er dich an dein Herz an, an sein Herz an. Und dort entsteht Intimität, Nähe zu Jesus. Nicht dort, wo wir auf der Bühne oben stehen, vom Leben und alles gegen aussen mega schön und glänzend ist, sondern dort, wo wir ehrlich sind in unserem Leben. Vater im Himmel, ich danke dir, bist du der Jesus, der uns immer wieder auf unsere tiefen Bedürfnisse, Unzulänglichkeiten lenkt und uns dort näher an dein Herz anzieht. Und Jesus, du kennst jede einzelne Person da inne. Du weißt auch von jedem Einzelnen, der in ihm eine Leere, eine Sehnsucht, ein Bedürfnis herum ist. Und Jesus, ich bitte dich, dass du dort drin hineinkommst. Dass du, liebender Vater, dort drin hineinkommst. Damit wir nicht gegen aussen müssen etwas anders sein, wie tatsächlich in unserem Herz drin hinein ist. Amen. Du hast die Möglichkeit, da hinten am Kreuz ins Gebetsteam zu gehen. Vielleicht musst du etwas besprechen, auch etwas nochmal neu fixen. Mach das und geh ins Gebet.